Die 80%-Frage. Wie Krisenmilliardäre reicher machen und warum sie die Regeln schreiben. Stell dir vor, es gäbe ein Wirtschaftssystem, das in Krisen nicht den Gürtel enger schnallt, sondern bei den Reichsten plötzlich auf Turbo schaltet. Genau so liest sich der neue Ungleichheitsbefund von Oxfam. Seit März 2020 ist das Gesamtvermögen der MilliardärInnen inflationsbereinigt um 81% bzw. um 8,2 Billionen US-Dollar gestiegen. 2025 allein kamen plus 2,5 Billionen US-Dollar dazu. Insgesamt liegen Milliardärsvermögen nun bei 18,3 Billionen US-Dollar. Das klingt nach Ausnahmezustand, ist aber eher der Endpunkt einer 50-jährigen Entwicklung, in der sich Geld, Macht und Rendite Stück für Stück nach oben verlagert haben. Das 81% seit 2020 ist kein Blitz aus heiterem Himmel. Es ist die sichtbare Spitze einer Welle, die seit den 1970ern aufgebaut wurde. In diesem Artikel ordnen wir die aktuelle Explosion der Milliardärsvermögen in den langen Trend ein. Was hat sich seit den 1970ern strukturell verändert? Warum beschleunigt sich das gerade jetzt? Und welche Mechanismen machen aus Vermögen ein selbstverstärkendes System? Erstens, der Oxfam-Befund in einem Satz und warum er so brisant ist. Oxfam beschreibt nicht nur Reichtum, sondern eine Kombination aus Vermögenszuwachs und wachsender politischer Durchsetzungskraft. Der Bericht betont, dass MilliardärInnen extrem häufig politische Ämter erreichen und über Medien und Plattformbesitz die öffentliche Meinung beeinflussen können. Und während diese Spitze wächst, steht im selben Dokument eine Zahl, die wie ein moralischer Schlag wirkt. Die ärmere Hälfte der Welt besitzt nur 0,22% des weltweiten Vermögens. Das reichste 1% besitzt 43,8%. Damit ist klar, es geht nicht um ein paar Reiche mehr, sondern um eine Struktur, in der sich die Vermögenspyramide zunehmend zuspitzt. Zweitens, 50 Jahre Rückblick. Wie wir in diese Ära der MilliardärInnen gerutscht sind. Die 1970er. Das Ende der Nachkriegslogik. Bis in die 1970er hinein war in vielen westlichen Ländern die Grundidee, Wachstum soll breit ankommen. Tarifbindung, steigende Reallöhne, hohe Spitzensteuern, Ausbau öffentlicher Infrastruktur. Der Bruchpunkt ist nicht ein Datum, aber ein Muster. Seit Ende der 1970er öffnet sich eine Schere zwischen dem, was die Wirtschaft produziert, und dem, was typische Beschäftigte davon als Lohnzuwachs sehen. Die Economic Policy Institute zeigt für die USA die wachsende Lücke zwischen Produktivität und typischer Stundenvergütung seit 1979 sehr deutlich. Wichtig, das ist nicht nur ein US-Phänomen, aber die USA sind das sichtbarste Labor für den Trend. Die 1980er. Steuer- und Machtverschiebung. Oben entlasten, unten disziplinieren. In vielen OECD-Ländern sinken ab den 1980ern die Spitzensteuersätze deutlich. Eine OECD-Analyse zeigt, dass der OECD-weite Durchschnitt der Top-Personensteuersätze über Jahrzehnte fiel, etwa von 66% 1981 auf 51% 1990 und weiter auf 41% 2008. Parallel bröckelt die Verhandlungsmacht von Beschäftigten. Die OECD berichtet, dass die Gewerkschaftsdichte seit Mitte der 1980er etwa halbiert wurde, von rund 30% auf etwa 15% in 2023-24. Kurz gesagt, weniger Gegenmacht der Arbeit plus weniger Umverteilung über Steuern ist mehr Spielraum für Renditen und Vermögensaufbau oben. Die 1990er, Globalisierung und Tech, Gewinner nehmen mehr als nur ihren Anteil. Die 1990er waren geprägt von Marktöffnung, Outsourcing, Finanz- und Handelsintegration und einem Tech-Schub. Der Internationale Währungsfonds, IMF, fasst Forschung so zusammen, dass technologischer Wandel ein zentraler Treiber steigender Ungleichheit ist. Handel kann Ungleichheit teils senken, während finanzielle Globalisierung eher dazu tendiert, Ungleichheit zu erhöhen. Das bedeutet, selbst wenn globale Armut in Teilen der Welt durch Wachstum ZB in Asien sinkt, kann innerhalb vieler Länder die Verteilung kippen. Und genau das passiert. Die 2000er, Finanzialisierung. Vermögen verdient an Vermögen. Spätestens in den 2000ern wird immer mehr Wohlstand über Assets gemacht. Aktien, Immobilien, Beteiligungen, Finanzprodukte. Überproportional. und Marktmacht wächst. Ein IMF Working Paper zeigt für fortgeschrittene Volkswirtschaften einen starken Anstieg von Markups als Indikator für Marktmacht seit 1980. Die 2010er, Nullzinsen, QE, Asset Boom und die Schere wird zur Rampe. Nach der Finanzkrise dominieren Niedrigzinsen und Anleihekäufe, quantitative Easing. Die Bank of England erklärt offen, QE erhöht unter anderem den Wert von Vermögenswerten wie Aktien und steigert damit Vermögen derjenigen, die diese Assets besitzen, mit Verteilungswirkungen. Wer bereits viel besitzt, sitzt damit in einem Renditeaufzug. Die 2020er, Pandemie, Marktrallye, AI-Boom, Turbo für die Spitze. Und dann kommt 2020, Crash, massive Stützungsprogramme, schnelle Börsenerholung, Tech-Rallye, später AI-Hype. Oxfam beziffert die Folge. Plus 81% Milliardärsvermögen seit März 2020 und plus 16% allein im Jahr 2025. Ein kurzer Reality-Check. Milliardäre gab es doch immer, ja, aber nicht so. Um die Größenordnung zu greifen, die moderne global sichtbare Billionaire Economy hat einen klaren Marker. Forbes veröffentlichte 1987 seine erste internationale Milliardärsliste mit 140 Personen. Heute spricht Oxfam davon, dass die Zahl der Milliardärinnen erstmals über 3000 gestiegen ist. Das ist nicht nur mehr Wohlstand, das ist ein anderes Systemniveau. Die wichtigsten Gründe, warum Milliardärsvermögen so stark steigt, hier sind die zentralen Treiber, nicht als Verschwörung, sondern als ökonomische Mechanik, die sich über Jahrzehnte verstärkt hat. Grund 1. Vermögenspreise steigen schneller als Löhne. Asset-Preiskanal. Milliardärsvermögen hängt oft an Unternehmensanteilen. Wenn Aktienmärkte, Unternehmensbewertungen und Immobilienpreise steigen, wachsen große Vermögen automatisch. Zentralbankenpolitik kann diesen Effekt verstärken. Die Bank of England benennt explizit, dass QE den Wert von Assets wie Aktien erhöht und damit vor allem EigentümerInnen solcher Assets profitieren. Übersetzung: Wer reich ist, hat ein Portfolio. Wer ein Portfolio hat, profitiert überproportional von Asset Booms. Grund 2. Arbeit verliert Verhandlungsmacht. Wertschöpfung wandert nach oben. Wenn Tarifbindung, Gewerkschaftsmacht und institutionelle Schutzmechanismen schwächer werden, verschiebt sich der Anteil der Wertschöpfung von Löhnen zu Gewinnen. OECD, Gewerkschaftsdichte seit 1985 etwa halbiert. EPI, Produktivität und typische Vergütung, driften seit 1979 auseinander. Das ist kein moralisches Argument, sondern eine Verteilungslogik. Weniger Gegenmacht, mehr Spielraum für Gewinne, mehr Vermögen für Anteilseigner. Grund 3. Steuern wurden im Schnitt spitzenfreundlicher. Ein großer Teil der Umverteilung passiert über Steuern und Transfers. Wenn Spitzensteuersätze sinken, bleibt mehr oben hängen und kann wieder investiert werden. Zinseszinseffekt. Die OECD zeigt, dass die durchschnittlichen Top-Einkommensteuersätze über Jahrzehnte stark gefallen sind. Als Beispiel für nationale Zeitreihen bietet etwa der Tax Policy Center historische US-Top-Steuersätze. Wichtig, es geht nicht nur um wie hoch, sondern auch um was wie besteuert wird. Arbeit versus Kapitalgewinne. Erbschaften, Vermögen. Grund 4. Marktmacht und Monopoldynamiken erhöhen Gewinne und damit Vermögen. Wenn Unternehmen Marktmacht haben, können sie höhere Margen durchsetzen. Das steigert Profite und wiederum Aktienkurse und Eigentümervermögen. IMF. Markups stiegen in fortgeschrittenen Volkswirtschaften deutlich seit 1980. OECD. Markups stiegen im Schnitt auch von 2000 bis 2019. Besonders stark in digital intensiven Industrien. Gerade Tech-Plattformen sind prädestiniert für Winner takes most. Netzwerkeffekte, Datenvorteile, Skalierung. Das ist ein Milliardärsgenerator. Grund 5. Technologie und Finanzglobalisierung wirken wie Ungleichheitsverstärker. Der IMF betont in einer Zusammenfassung von Forschung, dass technologischer Fortschritt erheblich zur steigenden Ungleichheit beigetragen hat. Gleichzeitig kann finanzielle Globalisierung Ungleichheit tendenziell erhöhen. Heißt das, Tech belohnt bestimmte Skills, Skaleneffekte und Kapitalbesitz. Finanzglobalisierung erleichtert Kapitalmobilität, Steueroptimierung, Renditesuche. Grund 6. Erbschaften stabilisieren Vermögen über Generationen. Wenn Vermögen groß genug ist, wird es nicht mehr verdient, sondern verwaltet und vererbt. Die OECD hat dazu aktuell eine eigene Analyse zur Erbschaftsbesteuerung mit Blick auf Ungleichheit und Reformoptionen. Das ist wichtig, weil es Reichtum weniger abhängig von Leistung und stärker abhängig von Startposition macht. Grund 7. Der Gewinn der letzten 10% ist der Verlust der letzten 50%. Empirisch sichtbar. Ein drastischer, aber gut belegter Befund aus der Ungleichheitsforschung. Seit 1995 floss ein sehr großer Teil des globalen Vermögenszuwachses an die Spitze. Ein World Bank-Dokument, das Ergebnisse aus dem World Inequality Report aufgreift, beschreibt zum Beispiel, dass die untere Hälfte nur einen sehr kleinen Teil des globalen Vermögenswachstums erhielt, während die Top 1% einen großen Anteil erhielten. Und das korrespondiert mit den regionalen Vermögensanteilen. Der World Inequality Report zeigt, dass die reichsten 1% je nach Region etwa ein Viertel, Europa bis 35-46%, Nord- und Lateinamerika des Gesamtvermögens besitzen. Warum der Sprung seit 2020 so heftig ist? 3 Beschleuniger. Beschleuniger A. Krisenpolitik plus Asset Rally. Die Pandemie war wirtschaftlich ein Schock, aber die Börsen und Bewertungen erholten sich in vielen Ländern schnell. Wer stark in Assets steckt, profitiert in einer Erholungsrallye überproportional. Oxfam macht diese Dynamik in Zahlen greifbar. 81% Vermögensplus der MilliardärInnen seit März 2020, inflationsbereinigt. Beschleuniger B. Gewinnkonzentration, Marktmacht, Global Player. Große skalierbare Unternehmen konnten Krisen oft besser absorbieren. Lieferkettenmacht, Preissetzungsspielräume, digitale Vertriebskanäle. Die Markups-Debatte, IMF-OECD, passt hier als struktureller Hintergrund. Beschleuniger C. AI und Tech-Bewertungsboom. Wer weist explizit darauf, dass die Entwicklung von AI-bezogenen Aktien und politische Rahmenbedingungen superreichen Investments zusätzlichen Rückenwind gegeben hat. 6. Deutschland als Beispiel, wie sich der Trend lokal anfühlt. Oxfam zeigt in der deutschen Auswertung ebenfalls den Oben-Turbo. Die Zahl der MilliardärInnen in Deutschland seit 2025 auf 172 gestiegen, ein Drittel mehr. Das Gesamtvermögen deutscher MilliardärInnen liege inflationsbereinigt bei 840,2 Milliarden US-Dollar, plus 30% in 2025. Gleichzeitig, ein erheblicher Anteil der Bevölkerung lebt in Armut. Oxfam spricht von etwa einem Fünftel. Das ist ein Muster, das man in vielen Ländern wiederfindet. Oben steigen Vermögen im Krisentempo, unten wird das Leben teurer und unsicherer. 7. Der Kern der Einordnung. 50 Jahre ein roter Faden. Wenn man die letzten 50 Jahre auf eine Formel bringen wollte, wäre es diese. Wir haben ein System gebaut, in dem Kapital, Besitz, strukturell schneller wächst als Arbeit, Lohn. Und in dem die politischen Regeln diesen Effekt oft verstärken statt bremsen. Die Oxfam-Zahl plus 81% seit 2020 wirkt wie ein Skandal der Gegenwart. Historisch ist sie eher der Moment, in dem eine langfristige Entwicklung sichtbar explodiert. Denn seit den 1970ern haben sich mehrere Zahnräder gleichzeitig gedreht. Steuern, weniger Progression oben, OECD. Arbeitsmacht, schwächere Gewerkschaften und Tarifbindung, OECD. Verteilung, Produktivität entkoppelt sich von typischer Vergütung, EPD. Marktstruktur, mehr Marktmacht, höhere Markups, IMF, OECD. Finanzlogik, Asset Booms wirken wie Vermögenshebel, BOE, QE. Tech-Globalisierung, Skalierung und Finanzintegration verstärken Gewinnerdynamiken, IMF. Das Ergebnis ist eine Ökonomie, die in den oberen Etagen nicht nur reich macht, sondern Reichtum reproduziert. 8. Was man daraus mitnehmen kann, ohne Moralkeule. Die 80% seit 2020 sind kein Ausrutscher, sondern eine Beschleunigung eines halben Jahrhunderts. Die Frage ist nicht, ob es MilliardärInnen geben darf, sondern warum die Spielregeln Vermögen so viel schneller wachsen lassen als Einkommen. Wenn Vermögen politische Macht erzeugt, dann ist Ungleichheit nicht nur ein soziales Problem, sondern ein Demokratie- und Governance-Problem. Und genau darauf zielt Oxfam in seinem aktuellen Bericht.